Was ist eine Desinformation? Was sind Fake News? Und wie kann man Fakten heutzutage überhaupt checken? Und wie komme ich an die Wahrheit? Gibt es die Wahrheit überhaupt? Ein schwieriges Thema. Manchmal möchte ich den Kopf in den Sand stecken. Eine, die das nicht tut, sondern ganz munter und lebendig heute am frühen Morgen hier ist, ist Regina Casamatta von der Universität Erfurt. Hallo, Frau Casamatta.
Hallo, guten Morgen.
Schön, dass Sie da sind. Sie haben in Erfurt studiert und Erfurt dann nicht den Rücken gekehrt. Also Erfurt war gar nicht so schlecht für Sie?
Nee, gar nicht. Das gefällt mir. Sie haben ein ganz tolles Programm hier, so vergleichende Mediensysteme, Medienkommunikation. Und das passt ganz gut zum Projekt und eigentlich, was ich immer so geforscht habe.
Ja, Sie forschen zu Desinformationskontext und das Entstehen von Fact-Checking-Organisationen in Europa, Lateinamerika. Daher kommen Sie ja. Sie kommen aus Brasilien, aus einer Riesenstadt, aus São Paulo. Das sind wie viele Millionen? 18 Millionen?
18 Millionen
Einwohner. Dann waren Sie in London, in Berlin und dann plötzlich die Provinz Erfurt. Was haben Ihre Freunde gesagt?
Naja, er war schuld daran, dass ich hier bin eigentlich. Ah. Er hat so erst so eine Arbeit in Jena gefunden und deswegen sind wir hierher umgezogen.
Also die Liebe hat Sie nach Deutschland gezogen, weil Ihr Freund in Jena eine Arbeit hat oder studiert hat. Dann haben Sie in Weimar gewohnt.
Genau.
Der noch kleiner, oder? Das ist ja ein Dorf.
Naja, aber das ist super nett. Ich meine, Bauhaus, Franz Liszt, die haben so eine schöne Stimmung. Das ist so, ja, viel Kunst und viel Geschichte. Weimar hat mir sehr gut gefallen, auch wenn das super klein ist.
Ja. Erfurt ist ein bisschen größer, aber dennoch Provinz. Aber die kurzen Wege sind ja schön. Sie sind jetzt hier um die Ecke, konnten hierher laufen.
Ja, 15 Minuten, ja, bis zum Fuß.
Es ist in London oder Sao Paulo unmöglich. Die weiten Wege sind manchmal nervig, oder? Wenn man auf eine Party geht oder irgendwo hingeht und dann wieder nach Hause kommen.
Ja, São Paulo, ich würde sagen, man muss wirklich immer so eine Stunde mit dem Auto fahren, egal wohin man fährt, weil es ist immer so viel Stau. Aber in London kann man sehr gut und leicht mit dem Fahrrad überall fahren.
So. In London mit dem Fahrrad? Das geht?
Ja, das geht.
Ist nicht lebensgefährlich?
Naja, nee, eigentlich nicht. São Paulo schon, London geht das noch. Ich meine, das ist...
Okay.
Ich würde nicht lebensgefährlich sagen.
Ja, das Leben ist ja immer lebensgefährlich, das ist klar. Sie forschen zum Thema Desinformation. Ab wann ist denn eine Desinformation? Man könnte ja sagen, es gibt schlecht recherchierte Informationen, es gibt Meinungen. Mhm. Wenn Leute in Telegram-Kanälen irgendwas sagen, ja, ist das, vermischt sich eine Meinung mit irgendwelchen Dingen. Aber ab wann spricht man von einer Desinformation? Wenn sie bewusst gestreut ist oder wann?
Ja. Ich glaube, Desinformation ist eigentlich so falsche Informationen, die verbreitet sind, absichtlich, das ist ganz wichtig. Es Aha. gibt so eine Absicht, um die Leute zu schaden oder absichtlich zu täuschen.
Ah, also Täuschung und Vorsatz, würde man sagen, ist die Grundlage. Und dass irgendjemand ein Interesse daran hat, das zu verbreiten, könnte man das auch sagen? Dass Interessen geleitet ist, ich habe einen Vorteil davon.
Ja, politische Vorteil, wirtschaftliche Vorteil, irgendwelche, ja, es muss eine Absicht so dahinter stecken, so, kann man so sagen.
Könnte man sagen, dass Desinformationskampagnen, das sind ja oft ja Kampagnen, wo viel Geld dahinter steckt, gefährlich sind weltweit für die Gesellschaften?
Auf jeden Fall, für die Qualität der deliberativen Öffentlichkeit, das kann schon Wellen beeinflussen und das kann total, das kann super gefährlich sein. Und wir haben zum Beispiel, wir haben das in Brasilien 2018 gesehen, in den USA 2016 und überall eigentlich, Índia mit Modi. So, ich glaube, das kann dort so Wahlen beeinflussen und das kann sehr schlecht für den demokratischen Prozess sein. Das ist auf jeden Fall.
Dass man sich mal vorstellen kann, in Ihrem Heimatland Brasilien, der Bolsonaro hat ja über Kanäle, über Social Media erreicht er 60 Millionen. Das kann ich gar nicht glauben. Das ist ja fast ein Drittel der Bevölkerung, kann er direkt ohne journalistischen Filter erreichen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie geht das?
Wir nennen so diese Desintermediation der Öffentlichkeit so.
Wie inter?
Desintermediation.
Desintermediation.
Ja, so, das heißt, es gibt dort journalistische Vermittlung, aber wir sind so alle gerade gleichzeitig zum Produzenten und aus Audienz geworden, gleichzeitig so. Auf Englisch, es gibt so der Begriff Producer, so Producer und Nutzer. So, das heißt, so, es gibt viele so nutzergenerierte Inhalte.
Aha.
Und Politiker kommunizieren sich auch so direkt mit der Audienz. Und dann wir haben so diese journalistische Vermittlung, die eigentlich die Information gefiltert haben, irgendwie ist es verloren gegangen.
Und da ist dann auch die Kompetenz verloren gegangen, das zu erkennen. Was ist ein journalistischer Inhalt?
Mm.
Wer arbeitet nach journalistischen Grundlagen? Pressekodex, Quellen, Quellen prüfen und so weiter. Dass Menschen das schwerer unterscheiden können?
Ja, ich glaube, Medienkompetenz war das nicht wirklich so stark und jetzt ist es, glaube ich, sehr wahrscheinlich schlimmer geworden. Man merkt das nicht mehr, was ist eine Werbung, so, was ist wirklich journalistisches Inhalt, was ist soziale Medienbericht, was ist wirklich ein journalistisches Bericht von seriösen Quellen. Und, aber das war immer so ein Problem. Ja, ich glaube, das ist nur so, das ist schlecht geworden wegen so sozialen Medien und diese neuen Kanäle von Informationen.
Ja. 60 Millionen Menschen erreicht Bolsonaro über praktisch direkt. Kann man da schon von Propaganda sprechen oder wäre das zu hart?
Nee, ich würde schon sagen, 2018. Für mich, das war ganz überrascht, weil er war fast nie on Fernsehen, so gar keine TV, politische, man kann so politische Werbung machen, ganz reguliert.
Wahlwerbung, ja.
Wahlwerbung. Er hat gar keine, fast minimal Airtime, so sozusagen, er war nie on TV.
Uh-huh.
Aber er hat so eine große Desinformationskampagne eigentlich durchgeführt, über WhatsApp, und er hat so Massenberichten gesendet. Damals war das nicht kontrolliert. Nach der Wahl in Brasilien hat WhatsApp das eingeschränkt.
Ach, WhatsApp hat selbst das reguliert. Aha.
Ja, ja, jetzt kann man nicht so mehr so eine Nachricht in 2 Millionen gleichzeitig erreichen. So, man kann nur so ein paar Leute und ein paar Gruppen senden.
Aha.
Weil er hat so diese Strategie benutzt, einfach so der Botschaft zu verbreiten. Und das war total Desinformation.
Und dann ist er natürlich auf Telegram umgeschwenkt?
Ja, wenn heutzutage es gibt schon diese Third-Party-Fact-Checking-Program und die Fact-Checking-Organisationen versuchen, die überprüfen so Inhalte vom sozialen Netzwerk, und das heißt so WhatsApp, für Meta ist WhatsApp, Facebook und Instagram, und die Rechtspopulisten müssen eine neue Strategie finden. Und die sind alle zum Instagram,
zu Telegram.
Telegram gegangen, und diese alternative soziale Netzwerke.
Ah, die alternativen sozialen Netzwerke, das heißt, die Rechtspopulisten, könnte man sagen, weltweit fahren diese Strategie in Amerika, in Brasilien, auch in Europa?
Mm-mm.
Ist ja gut zu erkennen, oder?
Ja, ja, kann man schon sagen, weil da kommen dieser Diskurs der Meinungsfreiheit. Trump war vor Elon Musk, Trump war nicht mehr on Twitter.
Ah.
Und dann sage ich, okay, aber dieses soziale Netzwerk verteidigt meine Meinungsfreiheit.
Ah, okay.
Und dann sind da migriert sozusagen.
Das heißt, es ist ein großes Problem, eine Gefahr für die Demokratie. Dann braucht es ja Gegenstrategien. Was kann man tun? Fakten checken, das ist Ihr Thema.
Ja.
Das ist ja ein Fass ohne Boden, könnte man sagen. Oder wo fängt man an, wo hört man auf? Wer soll die Fakten checken? Das ist ja eine riesen Sisyphus-Arbeit, oder?
Ja, ich glaube, okay, nur bloß Fact-Checking ist nicht genug. Natürlich, so diesen Prozess zu stoppen. Wir brauchen ein bisschen mehr, so... Ja, kann man sagen, so ein Toolkit, so Fact-Checking, Medienkompetenz zu stärken, das ist ganz wichtig, und ganz bestimmt die soziale Netzwerke die sollen aufhörend wörtlich für die Inhalte sein.
Ja.
Die können das nicht mehr so sagen, okay, wir haben damit nichts zu tun, was die Leute hier sagen, schreiben oder publizieren.
Aha. Das heißt, die großen Firmen, die großen Meta, Google, Facebook, auch Apple natürlich, die müssen in die Pflicht genommen werden, Fakten zu checken.
Die machen das, es gibt schon so Kooperationen mit Fact-Checking-Organisationen,
ja.
So die größten, die müssen zum International Fact-Checking Network Mitglieder sein, damit sie für Facebook arbeiten können.
Ah.
So, die müssen wirklich unabhängig sein. Und dann, die machen so Verifikation für die Netzwerke, für die sozialen Medien.
Ja.
So, Facebook, Instagram und WhatsApp.
Wie läuft das? Wie entlarven Fact-Checking-Einheiten diese Desinformationen? Das sind ja dann nicht staatliche Organisationen oft, die das machen, oder?
Nee, eigentlich, wenn die, es gibt schon Beispiele von staatlich, aber das sind nicht, die werden nicht so Mitglieder der International Fact-Checking Network sein und da, deswegen würden sie nicht für Facebook arbeiten. Man muss wirklich so, es ist okay, wenn die zum Mediahäuser arbeiten, das passt, so Deutsche Presseagentur, BBC Reality Check. Und das geht, aber nicht, dass mit dem Staat arbeiten.
Staatliche Organisation dürfen wir nicht machen. Wie läuft Faktenchecken? Wie kann man sich das ganz praktisch vorstellen? Wie ist es möglich? Oder wie arbeiten die dann wie Journalisten? Werden die Quellen geprüft? Wie geht Faktenchecken?
Ich glaube, erstes Mal, die müssen so diese online Landschaft beobachten, so jeden Morgen einfach so alles anschauen, was ist passiert. Die haben bestimmt digitale Tools, zum Beispiel CrowdTangle. Die benutzen das, um zu gucken, okay, was für Themen heute so die Internet bewegt. Was spricht man heute darüber?
Welcher Hashtag läuft gerade gut, oder?
Genau, so TweetDeck. Die benutzen alle diese neue digitale Tools, um das zu beobachten. Aber das Problem ist, die arbeiten nur mit Fakten. So, die sind echt so hart, die brauchen harte Fakten, um zu verifizieren. So, das heißt, ab und zu, die Informationen sind nicht so wirklich überprüfbar. Die können das nicht so mit Meinung arbeiten. Die überprüfen keine Meinung. So, erstes Mal, die müssen so diese Informationen identifizieren. Und so, in einem zweiten Schritt, die müssen sagen, okay, können wir das überprüfen? Lässt sich diese Information überprüfen lassen? Das ist ganz wichtig eigentlich.
Welche Rolle kann KI spielen? Also ich habe Fakten, die für Faktenchecking von Google zuständig war, und sie hat beschrieben, dass sie mit künstlicher Intelligenz arbeiten, mit Bots. Ja. Dann müssen aber immer noch Menschen da sitzen, die das dann am Ende checken, weil es kann ja auch Sarkasmus, Ironie sein, es kann ja auch Zitate sein. Eine Maschine, eine künstliche Intelligenz kann das noch nicht machen, oder?
Noch nicht. Ich meine, ich glaube, full fact, aus Großbritannien versucht schon, das zu voranzutreiben, aber das hilft bei der Sortierung, was soll Desinformation sein.
Vorsortiert, ja.
Vorsortieren. Aber das funktioniert nicht ganz perfekt.
Ja.
Und ich meine, wir machen nicht nur Fact-Check auf Englisch. Diese große Forschung, künstliche Intelligenz, digitale Tools, das funktioniert eigentlich mehr oder weniger auf Englisch, aber wenn man Fact-Checking in andere Sprachen machen muss, das ist noch nicht ganz präzise.
Ja, das habe ich selbst erlebt. Ich habe mit Ihrem Kollegen Prochaska ein Interview gemacht. Da ging es auch um Telegram und um Desinformation. Und da habe ich so einen kleinen Trailer gemacht und der ist von TikTok gesperrt worden. Wegen Verstoß gegen die Community-Richtlinien, Fehlinformationen. Ich habe natürlich mit Ironie gearbeitet, mit Sarkasmus und habe und habe Zitate aus Verschwörungserzählungen genommen. Und offensichtlich war das natürlich ironisch gemeint, und habe ich auf dieses Interview mit dem Kollegen Prochaska hingewiesen. Chups, TikTok hat's gesperrt. Puh, ja. Also die KI oder diese Tools verstehen natürlich keinen Witz, keine Ironie und keine Doppelbödigkeit, oder?
Ja, nee, noch nicht. Aber wie gesagt, ich glaube, Afrika Check aus Südafrika, Chequeado aus Argentinien und Full Fact aus Großbritannien, die haben zusammen so ein Stipendium aus Google bekommen, um künstliche Intelligenz zu forschen.
Ah.
Und neue so digitale Tools zu entwickeln. So, mal sehen, wie das läuft, aber ich glaube, das ist noch ganz am Anfang. Die brauchen so was, weil das ist wirklich eine Überflutung von Desinformationen.
Absolut, ja.
und sie können allein das nicht identifizieren, nicht mehr.
Also Menschen können das gar nicht machen. Es werden täglich so viele, also diese Frau von Google, YouTube, die hat erzählt, wie viel da täglich hochgeladen wird, Millionen Sachen. Das können keine Menschen überprüfen. Das geht gar nicht rein.
Nee, ich glaube, die brauchen so ein erster Filter, auch wenn das nicht ganz gut funktioniert, das ist schon was, das so diese Überflutung ein bisschen einschränken und dann sie können das beobachten, okay, was können wir, sie können damit anfangen zu arbeiten, kann man so sagen.
Nochmal zurück zu Erfurt. Sie haben hier promoviert. Was war denn das Thema Ihrer Promotionsarbeit?
Oh, das war eigentlich ganz anders. Ich habe so mit dem lateinamerikanischen Bild in den Deutschpress gearbeitet. So.
Ah, das Bild der von Lateinamerika allgemein in der deutschsprachigen Presse.
Genau. So, ich habe so die Süddeutsche Zeitung, Der Spiegel, FAZ und TASS aus Berlin untersucht. So von 2000 bis 2014, so die ersten 15 Jahre des 21. Jahrhunderts. Und dann das habe ich pro Länder so untersucht und ich habe versucht, so diese Länder zu gruppieren, wie die in der Presse dargestellt wurden und was für Stereotypen vermittelt wurden und welche Länder einfach so nicht geachtet, so keine Aufmerksamkeit der deutschen Presse hat.
Also es geht also auch um Stereotypen. Lateinamerika wird alles in einen Topf geschmissen oftmals, oder?
Ein bisschen schon. Ja. Es hängt davon, das ist länderabhängig. Ich glaube, ich bleibe so die ganze Gespräch und ich sage, das ist immer länderabhängig. Aber wirtschaftliche Partner von Deutschland, Mexiko, Brasilien und ein bisschen Argentina, die waren ein bisschen mehr, die haben mehr Aufmerksamkeit bekommen, selbstverständlich. Und dann, es gab mehr so über kulturelle Berichterstattung, nicht so wirklich echte Politik.
Ah, aber Bolsonaro war schon ein Riesenthema, auch in der deutschen Presse, ne?
Aber ich habe so bis 2014. Bolsonaro war da ab 2018.
Ah, stimmt, ja. Okay.
Das ist super schade. Ich war schon so hinter in der Promotion, das war schon, ja.
Ja, die Promotion, die Verteidigung ist dann in die Pandemie gefallen, das war dann nochmal ganz bitter, oder?
Ja, aber ich habe Zeit gehabt, um das Projekt zu schreiben und zu beantragen. Das war eigentlich, ich konnte so diese Zeit irgendwie nutzen.
Ja, das heißt, Sie haben Ihre Doktorarbeit noch verteidigt, es war noch gerade so Anfang der Pandemie und dann, buh, war Feierabend.
Und dann
haben Sie Erfurt in der Pandemie erlebt oder sind Sie dann wieder nach London oder nach Brasilien?
Ich habe es geplant, Urlaub in Brasilien zu verbringen. Das hat nicht geklappt. Mein Flug war gecancelt, natürlich. Aber ich habe das noch geschafft. Damals habe ich in London gewohnt. Ich habe eine Wohnung da und ich habe so nach Erfurt ab und zu. Ich bin nach Erfurt ab und zu geflogen, wegen der Promotion. Aber ich habe noch das geschafft, nach London zurückzufliegen.
Puh.
Und dann war da einem Jahr in Quarantäne. So.
In London. In London. Naja, viel Spaß.
Oh, ja, Gott. Ein Zimmerwohnung in London, das war so gar keine Natur, das hat keinen Spaß gemacht.
Da waren Sie froh, dann wieder in Erfurt zu sein. Es gibt ja die Verbindung, wir haben den Trumpismus, wir haben Trump, wir haben Brexit, wir haben Bolsonaro in Brasilien, wir haben die Rechtspopulisten in Europa.
Ja.
Kann man da weltweit schon von einer Verschiebung nach rechts und von Demokratiegefährdung sprechen?
Ja, und es gibt echt viele Studien, die schon eine Verbindung zwischen dieser Ausbreitung von Rechtspopulismus und Desinformation verbinden. So, das ist eigentlich eine rechtspopulistische politische Strategie.
Ja, das heißt, Verbreitung von Desinformation ist eine klare rechtspopulistische Strategie. Das ist nicht einfach nur Propaganda, Ideologie, sondern das ist ein Werkzeug der Rechtspopulisten, mit Desinformation zu arbeiten.
Ich würde vorsichtig sein, weil es gibt auch so linksorientierte Desinformation. López Obrador in Mexiko, er ist so ein linksorientierter Kandidat und er hat auch Desinformation benutzt. Wir finden das auch in Venezuela mit Maduro.
Aha.
So, ich würde sagen, das ist eine populistische Strategie, aber nicht unbedingt nur rechtspopulista. Natürlich, heutzutage, wegen AfD, die Tories, um Vox in Spanien, wir sprechen so, chega em Portugal, wir denken viel zu viel über rechtspopulista und Desinformationen, aber man kann auch in die Links-Spektrum auffinden.
Ja. Ja. Im Moment
weniger.
Natürlich viel weniger, aber die Rechtspopulisten sind natürlich in den Wahlen extrem erfolgreich. Man könnte sagen, weltweit. Auch vielleicht deswegen? Aufgrund der
die Rechtspopulisten.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aufgrund so eine Desinformationskampagne, die kostet ja Geld. Wer macht die? Wer führt die durch? Haben Sie da Erkenntnisse, wie sowas funktioniert? Werden da russische Hacker angeheuert, wie man sich das jetzt so vorstellt, wie im Film, oder?
Das ist alles anonym. Das läuft alles anonym. Das ist ganz schwierig, das zu identifizieren.
Aha.
Aber ich glaube, die Plattformen auch versuchen so die Regulierung ein bisschen zu verändern und die Kosten zu erhöhen. So, das heißt, die können nicht mehr so Fake-Profile einfach so kreieren und das alles benutzen. Jetzt die müssen wirklich so echte Profile sein und man muss so jeden Tag da so was verbreiten. Man muss wirklich um diese Account kümmern und inhaltlich produzieren und das kostet Geld. Und die versuchen das so die Kosten zu erhöhen und das zu vermeiden. Aber im Ernst, ich glaube zum Beispiel, Bolsonaro hat wirklich viele, das war freiwillig, viele Leute, Bolsonaros Anhänger, hat einfach Desinformation für ihn verbreitet.
Das sind echte Menschen, die dann das tatsächlich verbreiten. Welche Rolle, was glauben Sie, welche Rolle wird künstliche Intelligenz spielen für Deepfake, für
Ich bin Optimist, weil natürlich man kann so künstliche Intelligenz benutzen, um Deepfakes zu produzieren, aber die Organisationen auch benutzen so künstliche Intelligenz, um Desinformationen zu bekämpfen. Das ist genauso wie WhatsApp.
Das ist ein Werkzeug.
Ja, das ist ein Werkzeug. Und das hängt da, das ist abhängig, wie das benutzt wird.
Aber die Dimensionen sind natürlich andere, wenn man tatsächlich Videos, nicht nur Fotos, sondern auch Videos produzieren kann, Stimmen imitieren, die so natürlich klingen, wo man denkt, das ist doch echt, das muss doch echt sein. Das heißt, es zu unterscheiden, also Fakten zu checken oder zumindest sind das echte Menschen oder ist das künstlich produziert, wird doch schwerer, oder?
Dann. Sehr wahrscheinlich, aber ich gehe davon aus, dass die Organisationen auch so neu so künstliche Intelligenz so Tools entwickelt, um das zu identifizieren. Ja. So, es gibt schon so die WeVerify Website, man kann da verschiedene Tools benutzen, Video, Bilder identifizieren und man kann was lernen, online spielen, um das zu lernen, so wie man das identifizieren können, wenn man einfach so Fact-Checkings nicht lesen, zum Beispiel. Ja.
Okay, das heißt, diese Faktencheck-Organisationen oder die Faktenchecker tragen direkt zur Demokratie bei, könnte man sagen, dass indem Desinformationskampagnen entlarvt werden, ist das demokratiefördernd, jetzt mal ganz pathetisch gesprochen.
Ja, ich glaube, das ist so das Hauptziel. Natürlich, das werden so ganz anders ausgedruckt und das ist wieder länderabhängig, aber das Hauptziel ist, Desinformation zu bekämpfen und so um die Qualität der Demokratie zu verbessern.
Bleiben wir mal persönlich. Man erlebt ja im persönlichen Umfeld das auch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn dann Leute sich über Telegram-Kanäle informieren oder einem Links schicken und sagen, ach, schau dir das mal an. Du denkst, ups.
Jeden Tag.
Wirklich?
Ja.
Wie gehen Sie damit um? Also man kann doch nicht jedes Mal sich aufregen oder ein Gespräch einfach.
Irgendwie lernt man einfach. Ich habe so was gelernt, direkt Konfrontation, wenn man sagt, okay, ich würde das nie so umgehen, jemandem zu sagen, so diese. Es gibt immer so diese Beispiele, diese Lieblingsaltetante, die schon so zu Hause sind und nicht mehr arbeiten und sie backen Kuchen. Wir lieben sie total, aber wir bekommen immer so falsche Pro-Bolsonaro-Nachrichten. Und dann.
Der Kuchen ist lecker, aber
die Nachrichten sind super schlecht. Und dann. Diese Konfrontation, ja, sie sind einfach ganz am dummen Kopf und das darf man erreichen, diese Person, das eigentlich nicht.
Aber dann wird es doch schwierig und anstrengend, wenn es persönlich wird. Der Kuchen ist so lecker, die Tante ist so nett, man liebt sie und dann leitet sie so eine Propaganda-Quatsch weiter.
Das ist schwierig, weil Es gibt so diese Begriffe, so Bestätigungsverzerrung, so Confirmation Bias.
Ah, Confirmation Bias.
So, ja. Das heißt, die sind dort, so die haben die Tendenz, alles zu glauben, die ihre Weltanschauung entspricht.
Ah, okay.
So, wenn ich einfach sage, das stimmt nicht, guck mal, das sind nicht die Fakten, wir haben dort Fakten, das widerlegt. Die Tendenz, dass sie das glauben, ist das ganz niedrig, um ehrlich zu sein.
Aha, das heißt, das ist dann so verfestigt, dass sie sagen, nee, das glaube ich nicht.
Ab und zu, und Medienvertrauen ist auch irgendwie im Keller. Und informieren sie über soziale Medien. Für mich, das war ganz überrascht. Ich glaube, vor ein paar Tagen haben wir diese neue Berichte vom Reuters Institut, Digital News Report. Uhum. Und heutzutage in die lateinamerikanischen Länder benutzen die Leute mehr sozialen Netzwerke als Nachrichtenquellen als Fernsehen.
Mehr als Fernsehen.
So, in Brasil, ich habe nicht alle Zahlen auswendig, aber nur für Brasilien, ich glaube, soziale Nachrichtenquellen, Nachrichten von sozialen Medien sind so 57% und Fernsehen 51%. Oh, das ist fast halb und halb. So, und dann natürlich, das ist so, das macht die Länder ganz weniger resilient zu Desinformation.
Woher kommt denn der Fakt, dass das Vertrauen in die klassischen Medien, journalistisch kuratierte Medien im Keller sind? Also dieser Vertrauensverlust, gibt es da wissenschaftliche Forschung dazu, warum die Vertrauenskrise des Journalismus so groß ist?
Das ist eigentlich überall, aber ich würde sagen, im Fall Lateinamerikas, es gab immer so diese politische Parallelismus und die Medien sind, die haben mehr oder weniger mit diese politische Eliten gearbeitet, die haben so Diktatoren irgendwie in der Vergangenheit unterstützt und dann das ist ein bisschen so diese kommerzielle Interesse der Medien. Das macht eigentlich die Situation ein bisschen Trick.
Ja. In Deutschland gibt es ja den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der ja an sich staatsfern organisiert ist, unabhängig finanziert, nicht über Steuern. Das Grundprinzip nach dem Prinzip der BBC nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja eigentlich hervorragend. Also das heißt, ein gut finanzierter öffentlich-rechtlicher Rundfunk mit unabhängigen Journalisten, der eben der staatlichen Kontrolle ferngehalten werden soll, weil es eben nicht über Steuern finanziert wird, sondern über Gebühren und eben unabhängig ist. Dennoch ist das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch in Deutschland. Es gibt ja richtig Hass, es gibt ja Diskreditierungskampagnen und auch eine Vertrauenskrise. Wie erklären Sie sich das?
Ja, das ist ein globales Phänomen, aber ich würde sagen, die Intensität ist ein bisschen anders. Mhm. Ich meine, es gibt schon Studien, die zeigen, Deutschland hat mehr oder weniger eine ganz gut widerstehende Fähigkeit, so Resilienz gegen Desinformationen im Vergleich zu anderen Ländern. Wir haben keine öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das macht die Situation für uns noch schlimmer.
Aber dennoch, auch in Großbritannien, trotz BBC?
Ja, und die Tories, und die sagen, BBC, das ist BBC's Partei, wir hören das in sozialen Medien, solche Sachen, so dieser Diskurs gegen Medien. Ich würde sagen, dass Medien ist auch, aber etwas, das finde ich so ein Widerspruch, ein Paradox. Medienvertrauen ist am Boden, das erkennen wir, aber wenn wir so Inhaltsanalyse von Desinformation machen, es gibt immer so diese Imposter, Inhalt, so das Imitierung von Medien, so die machen was vor, BBC oder Newsweek zu sein und ein bisschen so Glaubwürdigkeit zu erzeugen.
Ah, verstehe. Aha, das Gerüst von Glaubwürdigkeit, Vertrauen ist immer noch. Es gibt die seriösen Journalisten, es gibt die Integren und wir spielen das mal. Wir spielen ein Nachrichtenportal, wir spielen Nachrichtensendungen, wir bedienen uns dieses Konstruktes im Grunde. Ah, das ist ein Paradox, stimmt.
Ja, das ist so. Das heißt, okay, die verbreiten Desinformationen, die Es gibt so irgendeine frei erfundene Nachrichten, und die machen so, als wäre so dieses Layout von einer großen, seriösen Zeitschrift.
Ja. Oder eben Nachrichtensprecher im Anzug, der hinter einer Kulisse steht. Und
ja, ganz also, genau.
Also, oder wir, wie im Radio, seriöse Radiosendung, was wir jetzt machen. Ne?
Super, ja, ja.
Super seriös. Ja. Ja. Also das ist also weltweit ein Problem, die Vertrauenskrise des Journalismus. Und nun müsste das ja eigentlich eine Kulturtechnik werden, die man eigentlich Kindern, Jugendlichen schon beibringt, zu erkennen, wann ist was interessengeleitet, zu erkennen, woher sind die Quellen, also auch Fakten immer zu prüfen, nicht einfach alles für bare Münze zu nehmen, pur zu nehmen, sondern also das als so, wie man rechts und links schaut, bevor man auf die Straße geht und nicht einfach nur vertraut und einfach über die Straße geht, so müsste das doch auch eine Kulturtechnik werden, die schon Kindern beigebracht wird, oder?
Ja, es gibt schon Projekte, viele Fact-Checking-Organisationen, die machen auch so Verifikationen, so Fact-Checking der Banken, alle solche Sachen, aber die haben auch so Workshops, Kurs angeboten für Schülerinnen, für Studenten, für Lehrer. Ah. Und versuchen ein bisschen so diese Technik beizubringen. Aber ich glaube, da sind zwei unterschiedliche Sachen. Medienkompetenz, wieso Medien funktionieren, was sind die seriösen Quellen, wie Journalismus funktioniert, das ist eine Sache. Was ist Bias, was ist Verzerrung? Ab und zu, man kann so eine politische Haltung haben, aber trotzdem mit Fakten arbeiten. Wo liegen diese Grenzen? Auf der anderen Seite, so einfach so diese Deepfakes, soziale Medien, so digitale, Kompetenz, so Internet-Medienkompetenz zu haben.
Ja, nochmal zu erklären, was Bias ist. Wir haben ja das Confirmation Bias genannt. Also Bias ist sozusagen Vorurteil, Befangenheit oder dass ich im Grunde das alles sofort in mein Weltbild, Meinungsbild einordne. Ich bestätige mit dem, was ich wahrnehme, egal ob so oder so ist, meine Meinung. Könnte man das so übersetzen? Oder was meint Confirmation oder Bias?
Ich habe ein Beispiel, das ist auch mit mir passiert, auch wenn ich das studiert. Einmal habe ich so ein Bild von Bolsonaros Anhänger gesehen. Und dieses Bild erzeugt den Eindruck, dass Bolsonaro und die Anhänger so diese Nazi-Begrüßung mit dem rechten Händen machen. Das war der Eindruck. So.
Also einen Hitler groß gemacht oder diesen Nazi.
Genau, das war der erste Eindruck.
Ja.
Und natürlich bin ich kein Bolsonaro-Fan und ich war ganz kritisch und ich habe das geglaubt. Und ich muss das zugeben. Ich habe das gesehen und gedacht, ja, natürlich, das ist wahr. Das ist ein Rechtspopulisten.
Ja, klar.
Es kann nicht anders sein. Aber eigentlich, das Bild war aus dem Kontext gerissen. So, das war dekontextualisiert. Und eigentlich, die sind die dort Konservativen und die waren bei Beten. Und das ist so ein, wie sagt man das auf Deutsch, ein Gesinnen. Ich bin nicht religiös, aber wenn man so betet und sagt, ja, ich hoffe, dass alles gut passiert.
Segnung. Ja, da hast du die Hand gehalten.
Das war eigentlich, der Kontext war ganz anders. Und das ist meine Confirmation Bias.
Aha, also Regina Casamata ist bestätigt worden, Bolsonaro ist ein Rechtspopulist, ist ein Nazi, es muss so sein.
Genau, und meine politische Haltung hat mich da in diesem Moment beeinflusst und ich habe an das Bild geglaubt.
Das ist mal jetzt die Erklärung für Confirmation Bias, dass so lesen wir wahrscheinlich auch die Umwelt, oder? Also das ist nicht nur im politischen Kontext, auch könnte man soziologisch, psychologisch sehen, dass wir immer in diese Fallen reintappen und gern nach einer Bestätigung suchen.
Ja.
Und dann gestört sind von Sachen, die nicht so sind wie unser Weltbild oder unsere vermeintliche Wahrheit.
Ja, kann man so sagen. Und dann, natürlich, so, das geht für Klimawandel, Impfung, alle Sorten von, nicht unbedingt politische Einstellung, aber für alle Meinungen, Weltanschauungen, die wir haben. Und dann natürlich, wir suchen solche Informationen und das Algorithmus erkannt, das gefällt so, Frau Casamata. Und dann ich bekomme immer so solche komischen Informationen, weil ich schon damals gesucht habe. Und dann, das ist ein bisschen, aber zu meiner Verteidigung, ich habe sofort, okay, Fact-Checking, lass mich. Und dann, es gab so eine Verifikation. Ich habe es gelesen, oh Mensch, okay.
Okay,
ich habe mich geirrt, ja.
Das ist ja auch eine Kulturtechnik oder eine Fähigkeit zu sagen, okay, ich habe mich geirrt. Ich bin deswegen kein Trottel, sondern im Gegenteil, wenn ich zugeben kann, ich habe mich getäuscht, ja, das habe ich anders gesehen, ich kann auch zweifeln und mir nicht sicher sein, auch wichtig, oder? Das sich zu erhalten, diese Fähigkeit zu sagen, okay Leute, da habe ich mich wohl geirrt.
Auf jeden Fall, man muss das erkennen und das einfach so zu verbessern und zu sagen, okay, wenn man denkt, okay, ich bin nie falsch, wie kann ich einfach so Desinformation erkennen? Natürlich, das kann mit allen passieren. Das ist keine, wir sollen das nicht so uns schämen und sagen, oh, das ist mal sagen, wenn jemand das verteilen, so, ich habe kein Absicht, ich habe das wirklich geglaubt. Einfach so, Leute, Entschuldigung, das war falsch, ich habe mich geirrt. Löschen und fertig. Ja. Das ist besser, als einfach da zu lassen, weiter zu verbreiten und mit dieser Wut zu emotionalisieren und weiter zu arbeiten.
Diese Wut, diese Emotionalisierung, wie Sie sagen, die ist ja auch in den Debatten verbreitet. Es gibt ja einen konstruktiven Diskurs, wo wir uns streiten. Casamata und Rose streiten sich und sagen, okay. Und dann ist das aber auf eine Art sportlich Austausch und Frau Casamata zweifelt, Herr Rose zweifelt, Und dann ist das auf Augenhöhe und mit Wertschätzung und Achtung, obwohl wir eine unterschiedliche Meinung haben. Ja? Und ich erlebe aber oft Wut, Verbohrtheit, Verknöcherung und Festhalten an den Positionen und das ist so hoch emotional, so geladen. Erleben Sie das auch?
Ja, aber ich glaube, das ist das Ziel von Desinformation. Weil Meinungsunterschiedenheit ist eigentlich ganz gesund für die Liberation. Wir sollen uns nicht so einigen, aber wir sollen darüber diskutieren, um so demokratische Entscheidungen zu erreichen. Das gehört dazu. Aber wenn wir nicht mehr in der Lage sind zu diskutieren und wir sind nicht mehr vernünftig und wir sind nur Wut, wir wollen nur Recht sein.
Recht haben,
ja. Ja, Recht haben. Das lohnt sich nicht mehr. Das ist die Qualität der Deliberation. Wir verlieren wirklich unsere Qualität der Debatte.
Ja, es lohnt sich nicht mehr. Man könnte sagen, es lohnt sich nicht mehr. Der Schlacht ist, wenn man mal das Bild des Krieges, es ist ein Informationskrieg. Es lohnt sich nicht mehr zu kämpfen. Was motiviert Sie als Wissenschaftlerin, doch noch zu kämpfen, zu sagen, okay, also es bringt noch was, da gegen Desinformation, gegen Fake News, gegen Deepfakes zu kämpfen, gegen demokratiefeindliche Bestrebungen zu kämpfen, was zu tun? Was ist Ihre ganz persönliche Motivation?
Ich glaube, dass wir sollen dieses Phänomen irgendwie verstehen, die Intensität, wie das sich Länder unterscheiden, wie kann man so damit umgehen und so die Leute einfach sagen, okay, vielleicht ist das falsch. Man muss ein bisschen so was tun, irgendwie.
Diese, zum Beispiel diese Faktencheck-Organisation zu unterstützen, ist das auch eine staatliche Aufgabe, Geld zu geben und die Strukturen?
Das ist ganz kompliziert mit so, mit dem Staaten zu, arbeiten. So, finanziell, die haben wirklich eine finanzielle Herausforderung. Die arbeiten meistens mit Spenden oder, die bekommen auch ein bisschen Geld von Facebook, so Meta, ein Konzern. Weil die verifizieren so Desinformation für die Plattformen. Aber wir können natürlich alle, ich würde schon sagen, wir können so Fact-Check-Organisation abonnieren und vielleicht ein bisschen spenden, damit sie die Arbeit machen können.
Was sind bekannte Fact-Checking-Organisationen in Europa?
Hier in Deutschland, Korrektiv, auf jeden Fall. Maldita in Spanien sind super groß. Full Fact, Großbritannien. Die haben auch, ich meine, das habe ich nur so unabhängige Organisation genannt, aber es gibt auch so die Organisationen, die mit Medienhäusern arbeiten. BBC Reality Check, Faktfinder von Tagesschau.
Ach, Faktfinder.
Faktenfinder, was noch?
Ja. Aber Korrektiv ist schon eine gute Nichtregierungsorganisation in Deutschland.
Ja. Die haben so eine super Arbeit. Sie sind ganz seriös. Im Ernst, die machen echt ganz toll.
Ihr Forschungsprojekt geht ja noch bis 2025?
25, genau.
Ja. Und was werden Sie dann noch genau untersuchen? Was ist das Ziel des Projektes, dieses Forschungsprojektes Fact-Checking, also ein neuer Forschungsprojekt zu Fact-Checking-Organisationen?
Wir haben, das Projekt läuft in zwei Schritten. Erstes Mal machen wir so eine riesige Hautanalyse. Und hier, ich muss mich bei meiner Hilfskraft bedanken. Das sind Arztleute, die mich unterstützen.
8 Leute, okay.
Ja, Arztstudenten und eine Promotionsstudenten, die mir helfen, diese Hautanalyse durchzuführen. Und das geht in Arztländer, so Großbritannien, Deutschland, Portugal, Spanien, Brasilien, Chile, Venezuela und Argentinien. Und die Idee ist eigentlich diese Produkte von Fact-Checking, so die Hautanalyse von Fact-Debunking-Artikel zu vergleichen. Mhm. Und dann wir gucken natürlich die Strategien, wie die Desinformation widerlegen, was für Strategie, was für Quellen benutzt werden, das zu machen. Was für Fakten benutzen werden, zum Beispiel. Und natürlich haben wir auch Zugang zum, wir haben ein bisschen mehr Information über die Desinformationslandschaft in unterschiedlichen Ländern. Sorten von Desinformationen, solche Sachen. So, das ist das erste Schritt. Und dann wir haben so einen zweiten Schritt, das sind die Gespräche. So, wir führen Interviews mit Fact-Checkers durch. Um ein bisschen über die Entstehungsbedingungen von dieses Produkt zu verstehen.
Jetzt kommen ja echte Faktchecker, nämlich junge Menschen, die Medienkompetenz lernen, hier durch die Scheibe, können Sie gleich mal sehen.
Ja.
Das sind die Faktenchecker von morgen, hoffe ich. Nochmal zu der Tante, die Kuchen, wie schmeckt eigentlich brasilianischer Kuchen? Wie muss man sich den vorstellen? Typischer brasilianischer Kuchen.
Schokokuchen. Keine Streuschen, wie hier in Deutschland.
Ohne Streuschen,
aber ja, das ist wie ein französisches Pain de l'Or oder so. Ja, ich schmecke schon.
Ja, das schmeckt schon gut. Ja, nochmal zurück zu der Tante, wie man damit umgeht. Also wenn das im persönlichen Umfeld passiert oder im Freundeskreis und man eigentlich denkt, oh, was für ein Idiot, ich möchte, oh nee, das tut mir so leid, wie kann er nur, was ist mit dem los? Zu Strategien, also man will ja nicht gleich sagen, du bist ein Idiot, was hast du mir da weitergeleitet, dann wird derjenige dann auch sauer. Oder wie kann man das hinbekommen, trotzdem noch den Kuchen zu bekommen?
Wir wollen immer den Kuchen haben, natürlich. Oder? Das ist selbstverständlich.
Wir wollen den Kuchen, so oder so. Ja.
Naja, ich würde da immer so, das schaffe ich eigentlich nicht immer, aber diplomatisch zu sein,
okay.
Ein bisschen so Gegeninformationen zu senden, das wurde schon widerlegt, das wurde von dieser Organisation, das debunked, widerlegt, versuch mal. Ab und zu die erste Reaktion, ja, aber selbstverständlich, das wurde von BBC widerlegt, das glaube ich nicht. Und dann man muss vielleicht, ja, aber guck mal diese Fakten, diese Statistik stimmt nicht. Und dann man muss ein bisschen so
diplomatisch sein, aber es ist anstrengende Arbeit, oder?
Ja, super.
Also es ist immer Arbeit, um mal den Kuchen zu kommen.
Ja, oder vielleicht verzichten wir auf den Kuchen. Manchmal ist das leichter.
Manchmal muss man auch einen Trennstrich ziehen und sagen, nein, mit dieser Person will ich nichts mehr zu tun haben. Das ist toxisch, das tut mir nicht gut. Ich möchte das nicht mehr. Im familiären Umfeld wird das schwieriger, oder? Wenn dann Familien zerbrechen oder zumindest...
Das ist schon oft in Brasilien passiert.
Ja?
Ja, Familien streiten wegen so diese Polarisierung, gesellschaftliche Polarisierung ist riesig in Brasilien. Und
das heißt, die einen sind für Bolsonaro, die anderen dagegen und dann gibt es richtig Familienstreit?
Ja, weil das ist schon, ich sage immer, es ist okay, recht zu sein, aber es gibt so eine Grenze. Es ist okay, konservativ zu sein.
Ja,
das habe ich falsch ausgedrückt. Verstehen Sie mich nicht falsch, bitte. Es ist okay, konservativ zu sein, aber es gibt eine Grenze.
Ja.
Und Bolsonaro ist ganz weit weg von dieser Grenze.
Ja.
Und das, ich kann das verstehen, dass man so auf den Kuchen verzichten, weil das ist nicht mehr gesund, so.
Wenn Sie jetzt sehen, wir haben also jetzt am Wochenende der erste hauptamtliche Bürgermeister von der AfD, wir haben einen Landrat, das sind so erste Tendenzen, das heißt, wir passen uns langsam europäisch oder weltweit an in Deutschland, oder wie würden Sie das beurteilen, oder schwierig?
Es ist schwierig. Ich meine, das ist schon ein bisschen, obwohl ich glaube, dass es diskursive hier in Deutschland, ich meine, das ist echt populisten, aber das ist nicht so krass. Ich glaube, das, was passiert ab und zu mit Trump und Bolsonaro, die Diskurse, so, das ist so offen, de Rassismus und Sexismus ja. ist so groß und das ist so offen, das ist ein bisschen so, oh, da, ich glaube, dass hier in Deutschland, das würde das nicht so öffentlich broadcast sein.
Naja.
Man würde das für, ich glaube, die Journalisten hier würden das nicht so wiederholen darüber berichten, öffentlich.
Ja, aber es ist Ihre Wahrnehmung, ne, dass Sie sagen, also das in Brasilien, in Amerika ist es schlimmer? Oder auch in Großbritannien, der Diskurs?
Ich glaube, die Intensität, ja. Ich meine, ich würde das nicht wiederholen, was für Sätze gesagt wurde, was wir schon gehört haben, weil das darf man nicht. Nein. Und ich würde das nicht so weitergeben.
Ja.
Aber das ist echt krass.
Ja.
Ich weiß, dass hier AfD hat so... Es eigentlich ganz schlimm, aber so...
Der öffentliche Diskurs ist noch nicht ganz so verroht.
Ja, also, ja.
Ja. Naja.
Die Grade der Rationalität ist ein bisschen anders in Deutschland, würde ich sagen. Das, ich weiß, dass es ist schlimm, wir diskutieren das jeden Tag und wenn ich sage, ja, es ist nicht so krass, ich sehe verrückt aus, aber im Ernst, im Vergleich zum Trump, und Bolsonaro und...
Also besteht noch Hoffnung, aber das passiert nicht von allein, es geht nicht von allein weg. Das ist, wie Sie sagen, harte Arbeit, sich im familiären Umfeld auseinanderzusetzen, im Kolleginnenkreis, überall muss man den Mund aufmachen und diskutieren und streiten. Ja.
Ja, nicht immer oder vielleicht. Ich meine, diese was zum Beispiel, ja, vielleicht diskutieren, aber ich würde sagen, nicht soziale Mediendiskussion, das bringt nichts mehr.
Ah.
Vielleicht so persönlich und für so ein bisschen diplomatisch und ein bisschen so wirklich Meinungs austauschen und diskutieren. Vernünftig.
Ja. Matthias Quent, Professor Quent, sagt, die Gefahr besteht auch, dass man selbst dann so grantig wird und selbst sich reinziehen lässt in diesen emotionalen Strudel. Dass man sieht die Nachricht, denkt, oh, es regt einen auf und dann reagiert man, ich habe doch wieder reagiert. Und dann schon ist man in diesem Dialog drin und wird selber etwas frustriert, wütend und lässt sich anstecken von diesem Gift. Das ist auch ein Problem, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es gibt WhatsApp ist ganz stark in Lateinamerika und es gibt immer so diese Familiengruppe. Es gibt Gruppe für alles.
Ja. Und dann, auch für Kuchen wahrscheinlich.
Auch für Kuchen, wie man Kuchen backen, aber wie man das sich treffen. Für alles gibt es eine Gruppe. Und dann die Leute verteilen so komische Sachen und dann, es hängt davon ab, aber viele Leute sagen, okay, verteilen gar keine Politik mehr in Familiengruppen, um Streit zu vermeiden.
Ah, die sagen, bitte keine Politik, keine Links, wir reden nur über Kuchen in der Kuchengruppe.
Ja,
und da spielt
ja
Bolsonaro und nicht keine Rolle, sondern Kuchengruppe ist Kuchengruppe.
Weil die Polarisierung so groß, dass man sagt, okay, es gibt immer so jemand, so eine Großmutter oder jemand sagt, okay, stopp, keine Politik mehr, wir sollen das nicht mehr streiten. Wegen dieser großen Polarisierung. Aber das ist ein bisschen... In WhatsApp, ich glaube, die Marke von WhatsApp ist wirklich so was, das es lohnt sich zu untersuchen. Weil auch wenn man so nicht lesen oder schreiben können, es gibt so Audionachrichten.
Ah, die Audionachrichten.
Oder Memes.
Ah.
Und man kann schon der Botschaft erkennen und hören und so diese Informationen bekommen, auch wenn man das nicht lesen kann.
Ja. Ich bin gespannt auf Ihr Projekt, wir werden es sicher wiedersehen, denn dieses Projekt steht am Anfang, ja, das ist das zweite Jahr?
Erste Jahr. Ich habe letzten Sommer angefangen und wir sind schon gerade bei der Datenerhebung.
Ja. Dann, wenn es neuere Informationen gibt, hoffe ich, dass wir uns wiedersehen.
Ja, auf jeden Fall.
Frau Dr. Regina Casamata forscht zur Desinformation, Kontext und das Entstehen von Fact-Checking-Organisation in Europa und Lateinamerika am Seminar für Medien- und Kommunikationswissenschaften an der Universität Erfurt. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Immer stets leckeren Kuchen.
Ich glaube, ich verzichte auf den Kuchen so heutzutage, aber...
Selber backen. Ist ja auch
selber backen.
Im Bäcker so. Ich habe letztens 3 Stück Kuchen für 7 Euro. Dachte, backe ich selbst wieder. Lasst uns selbst den Schokokuchen backen.
Ja, das ist besser, also mit dem Tanten zu sprechen. Das ist auf jeden Fall. Ich habe mich gefreut. Also herzlich danke für die Einladung.
Und alles Gute für Ihre Arbeit. Bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.